So, 1, 2, 3.
Heute ist auf jeden Fall der sonnigste Podcast-Tag.
Aber es ist immer noch.
Ich habe mitgebracht, ja. Mit
die Sonne. Klaum. Ja. Kaum kommt Aljona, geht die Sonne auf.
Hambüchen and Friends. Der Olympia-Podcast von Eurosport.
Hallo und herzlich willkommen zu Hambüchen and Friends, der Olympia-Podcast, Folge 17, die letzte Folge mit unserer Eiskönigin heute. Ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei seid. Ich bin der Fabi und wie gesagt, Eiskönigin, da gibt es eigentlich nur eine, zu der das passt. Sechsmalige Weltmeisterin, Olympiasiegerin 2018 und davor auch schon in Vancouver und in Sochi 2010 und 2014 jeweils Bronze geholt. Es ist ganz klar, über wen wir hier sprechen. Aljona Savchenko, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Du kommst hier rein. Das Wetter ist wunderschön, die Sonne geht auf, du hast ein Strahlen im Gesicht. Und bevor wir jetzt anfangen, haben wir noch einen kleinen Vorstellungsbeitrag über dich mitgebracht.
Okay.
Wir schreiben den 15. Februar 2018. Das deutsche Eistanzpaar Aljona Savchenko und Bruno Massot holt nach verkorkstem Kurzprogramm mit einer makellosen Kür das lang ersehnte Olympiagold. Aber erstmal von vorn. Aljona Savchenko, die ukrainische Eisprinzessin, die sich als Kind im Schrank versteckt hat. Sie hatte keinen Bock auf Schule. Aljona Savchenko, deren Eltern nicht wollten, dass sie Paarläuferin wird. Sie ist schließlich der alleinige Star. Aljona Savchenko, die fast im Formel-1-Auto gelandet wäre. Das war Plan B, falls das mit dem Eiskunstlauf nichts geworden wäre. Glück gehabt, dass sie 2002 aus dem Schrank gekrochen kam und weltweit auf Partnersuche gegangen ist. Erst entschied sich Aljona für Robin, den heißen Greifswalder. Mit ihm lief sie zweimal erfolgreich zu Olympiabronze, erst in Vancouver, dann in Sochi. Doch dann war Schluss. Es folgte ein tränenreicher Abschied und die emotionale Eisprinzessin musste sich erneut auf die Suche begeben. Und da stand er. Ihr Goldjunge, der das Leben als Gott in Frankreich gegen Schweiß und Tränen im bayerischen Oberstdorf eintauschen wollte. Bruno Massot. Gemeinsam liefen sie in Richtung Olympiagold und Aljona alleine. Jetzt zu Fabi ins Studio. Aljona Savchenko, herzlich willkommen als Eurosport-Expertin.
Aljona, was hörst du lieber, Eisprinzessin oder Eiskönigin? Weil ich habe dich ja mit Königin angesprochen.
Danke, Fabi. Also Eiskönigin klingt schon... schön.
Das ist auch gut so. Du wolltest anstatt Eiskunstlaufen dann doch Formel-1-Fahrerin werden, wenn das nicht geklappt hätte?
Ja, auf jeden Fall würde ich schon gerne, also ich liebe Autofahren und am liebsten auch schnell.
Da bist du ja in Deutschland richtig mit Autobahn ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, aber Gott sei Dank bist du beim Eiskunstlaufen geblieben. Was hat dich denn von klein auf so an dieser Sportart fasziniert?
Also ich glaube, dass Eiskunstlauf in der Ukraine damals war so populär, dass wir so viel geschaut haben und diese Kunst, also es ist nicht nur Sport, es ist eine Kunst mit Sport verbunden. Und ich finde, im Eiskunstlauf kann man ja mit Musik, mit Gesicht, also mit Ausdruck und noch sportlich. Also es ist alles so eine gesunde Mischung für mich. Und das hat mich fasziniert, weil ich wollte auch Piano spielen, also Klavier spielen. Und meine Eltern müssen halt mich, also ich musste entscheiden, entweder also Klavier spielen oder Eiskunstlauf. Und da habe ich gesagt, okay, Eiskunstlauf verbindend auch mit Musik, dann mache ich lieber Eiskunstlauf. Und so... war denn Anfang.
War die Musik der Grund, warum du zum Beispiel dann auch gesagt hast, Eishockey oder Eisschnelllauf ist nichts für dich, weil es ja alles auf Schlittschuhen eigentlich.
Ja, also Eishockey für Frauen, denke ich mal, für mich wäre das nicht. Ich mag das Elegante und mit schönem Make-up, schöne Haare, Kleid. Also ich mag schon diese künstlerische mehr.
Wolltest du von Anfang an auch im Paarlauf unterwegs sein oder hattest du auch erst Ambitionen im Einzel?
Also ich habe, als ich 9 Jahre alt war, habe ich gesagt, ich mache nie Paarlauf. Also ich habe gerne angeschaut, aber es war halt so, ja, du bist immer angewiesen an jemand und wenn der andere patzt, dann bist du auch dran. Und dann habe ich immer gesagt, nee, ich mache nie Paarlauf. Und dann, was passiert? Als ich 14 wurde und der Trainer kam und sagte, willst du Paarlauf probieren? Und ich so, ja, warum nicht? Das ist so, wie gefällt mir. Und deswegen sage ich, sag niemals nie zu den Sachen, die vielleicht dich dann später treffen.
Naja, mit 14 wird es ja auch dann irgendwann auch so ein bisschen interessanter mit Männern und so. Deswegen, vielleicht hast du da deine Meinung ein bisschen geändert gehabt.
Das war nie die Frage. Also ich war immer auf Sport fokussiert. Was mich beeindruckt hat beim Paarlauf, dass man auf Eis mehr rausbringen kann. Also das Spiel zwischen Mann und Frau und diese Hebung für hoch und dann werfen. Also das hat mich mehr fasziniert.
Und ab wann hast du denn selbst gemerkt oder auch deine Trainer, dass du Talent hast? Wann kam dieser Moment?
Ich glaube, das war am Anfang, wo ich angefangen habe. Also mein Papa hat mich auf Schlittschuh gebracht und hat mit mir so spielerisch aufs Eis gekleidet. Und dann später hat er mir in der Schule gebracht, also Eiskunstlaufschule. Und die Trainerin hatte schon 7, 8 Jahre alt Kinder und hat gesagt, ja, ich schaue sie an, und hat sie mich vergessen. Also eine Stunde lang hat sie mir Übung gegeben, dass ich machen soll, und sie hat mich vergessen, und eine Stunde lang habe ich alleine trainiert und habe die Übung gemacht. Und nach dieser Stunde, mein Papa fragte, na und, was sagen Sie dazu? Und ich sagte, naja, wenn sie eine Stunde mit 5 Jahren so selber die Übung macht, dann nehme ich sie. Also dann hat sie was. Und dann natürlich später, es war, ich glaube, es ist mehr von meinen Eltern, die haben an mich geglaubt. Und bei Trainer damals war es so, einer sagte, ja, sie hat kein Talent, andere sagte, ja, es wird nichts, andere schon. Also es war so ein harter Kampf. Das Wichtigste für mich waren meine Eltern.
Bei allen Sportlern, die jetzt hier zuletzt saßen, ich hatte ja jetzt wirklich viele über den letzten 2,5 Wochen, kam bei jedem irgendwann dieser eine Moment im Leben, wo man einen Traum hatte, wo man eine Vision hatte. Bei mir war das mit 8 Jahren damals, da ich gesagt habe, ich will Olympiasieger werden. Ich habe Olympische Spiele wahrgenommen im Fernsehen und wusste, da will ich hin und ich will auch gewinnen. Wann kam für dich dieser Moment in den Kopf?
Also ich glaube auch so die Richtung 8, 9, wo ich sagte, ich möchte die beste Eiskunstlauf der Welt sein. Also es war nicht die Ziele, Weltmeister, Olympiasieger, Sieg, es war dann mit Zeit gewachsen. Also mit Zeit wollte ich mehr und mehr erreichen. Aber mein Ziel war irgendwie, auch wo ich Olympia geschaut habe oder Weltmeisterschaft, ich wollte nicht Olympiasieger werden, ich wollte die Beste von allen sein. Und das war mein Ziel, auch so mit 8, 9 Jahren.
Ja, und du bist deinen Träumen nachgegangen und hast ja auch dann relativ schnell die Welt damals dominiert mit Robin Czolkowy zusammen. In Chemnitz habt ihr damals trainiert, ihr wart Weltmeister mehrfach. Ihr seid zu den Olympischen Spielen zweimal gefahren, habt 2010 in Vancouver und 2014 in Sochi jeweils Bronze geholt. Gold war greifbar. Wie sehr hat dich das damals gefuchst und geärgert, da noch nicht dein Traum zu erfüllen?
Ja, also es hat mich sehr mitgenommen und es war auch so schwierige Zeit für uns, weil wir waren die Besten und wir waren immer Favoriten. Und dann in der entscheidenden Punkt hat uns was gefehlt und das hat mich natürlich enttäuscht und aber auch weiterentwickelt. Ich wollte trotzdem das erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Und ich glaube, viel hat mich den Druck vom Trainer verplatzt. Also das, dieses Ziel war doch irgendwie verplatzt durch den Druck vom Trainer, dass er so viel wollte.
Es gibt ja eine ganz tolle Dokumentation über dich, über euch, sehr, sehr emotional, die Kür ihres Lebens. Und da sprichst du auch öfters darüber oder man sieht es auch, dass du auch über Grenzen gegangen bist. Also es waren nicht nur 100% bei dir, es waren immer 150%. Ja, der Trainer hat mal damals mitgezählt, du hast 35 Dreifachsprünge im Training gemacht. Und der hat dich danach auch gefragt, Aljona, warum machst du das? Und du sagst nur, ja, ich will sicher sein auf dem Eis. War das vielleicht auch der Grund, warum du letztendlich immer auch 100% im Wettkampf gegeben hast oder geben konntest und die Fehler dann doch teilweise eher bei deinem Partner passiert sind?
Teilweise ja. Also ich denke, auch jetzt als von anderer Seite, von anderer Perspektive, wie ich beobachte, auch meine Läuferin, die ich jetzt habe, dass man im Training, man nimmt nicht so wahr, weil die trainieren so, ja, die kommen aufs Eis und so, ja, ja, machen ein paar Sachen. Aber das Wichtigste ist ja Training. Das Wettkampf ist es ja 4 Minuten, 4:40 und du musst das Ganze abliefern. Und ich sage immer, das Training, wenn du im Training 100% gibst, wirst du auch im Wettkampf 80% mitbekommen, weil durch Nervosität, durch Stress, Adrenalin kommt das auch dann weniger. Und du musst im Training alles einstudieren, alles klar, es ist halt, muss mehr von sich kommen, vom Herzen, aber trotzdem, du musst dir vorstellen, dass du jeden Tag Wettkampf hast. Dann kannst du im Wettkampf diesen Druck vom Wettkampf rausnehmen und sagen, ich habe das 100 Mal gemacht im Training, ich habe mir Wettkampfsituationen vorgestellt, ich kenne diese Situation, da kann ich auch wie im Training laufen. Und so war für mich diese ganze Vorbereitung. Und ich habe versucht, jeden Training so wie Wettkampf nehmen. Und ich habe mir nicht erlaubt, einfach Training so zu saugen zu lassen und sagen, ja, ich trainiere so, habe keine Lust oder so. Es war mir 50 Minuten, jede 50 Minuten, jede Sekunde habe ich gezählt, dass mir wichtig ist. Auch was lustig war, der Trainer, der das gesagt hat, am Anfang, wo wir zu ihm gekommen sind, er kam 5 Minuten spät. Und für mich war das Allerschlimmste. Ich habe gesagt, Herr König, wenn Sie noch mal 5 Minuten spät kommen, werde ich nicht mit Ihnen trainieren.
Klare Ansage.
Ja, weil ich fand das so, ich brauche Trainer, also der Trainer, also ich bin auf Eis und ich denke, es ist so wichtig, dass man auch pünktlich ist, dass man die Sache wahrnimmt und er ist so, oh, okay. Er hat nicht erwartet, das von Sportlerin zu sagen zu lassen, aber für mich war das so wichtig, dass man pünktlich ist, auch beim Training und die 50 Minuten waren mir so Gold wert. Und ja, und deswegen habe ich auch manchmal nicht 35 Minuten oder 35 Sprünge gemacht, auch manchmal 50, ja, weil ich brauche im Wettkampf nur einmal, aber bis ich den perfekt kann, passiert alles im Training.
Ich kann mich da gut an die Worte auch von meinem Vater erinnern, da konnte ich mich gerade direkt bei dir widerspiegeln. Der hat auch immer vor jedem Wettkampf oder in jedem Wettkampf zu mir gesagt, mach's einfach wie im Training. Es ist nichts anderes wie Training. Oder auch so der letzte Satz, bevor ich ans Reck gegangen bin, hat er immer gesagt, spiel mit der Reckstange. Das ist dein Spielplatz, hab Spaß. Und das ist, glaube ich, das, worauf es ja auch im Sport ankommt. Aber du hast gerade schon von Trainer Herrn König gesprochen, der ja in Oberstdorf ist. Du bist ja dann 2014 nach Sotschi von Chemnitz nach Oberstdorf gezogen, hast deinen Partner gewechselt von Robin Czolkowi zu Bruno Massot. Warum war Bruno für dich der Mann, wo du gesagt hast, mit dem habe ich jetzt die Chance, wirklich Olympiasiegerin zu werden?
Also es war so, dass wir mit Robin, also er war auch eine klasse Partner für mich und wir haben so viel erreicht und am Ende waren wir schon an der Grenzen. Also ich habe gespürt, wir können nicht weitergehen und so wie ich weiß, dass er wollte auch weiter nicht laufen und zusammen haben wir das alles erreicht. Und dann habe ich gesucht, okay, ich brauche dann vielleicht doch andere Standard, andere Niveau oder halt, wie soll ich sagen, ich möchte nicht vergleichen, weil die sind beide, haben mir das beste Leben geschenkt und der Bruno war halt größer von der Statur und natürlich mit ganzen, also er hatte gute Technik. Und ich habe das gesehen, also als ich gesucht habe, habe ich im Video gesehen, dass er dieses Potenzial hat, was andere nicht haben, so diese Hebefigur und Werfen können noch stärker sein, als ich hatte. Ja, als ich dann ihm angefragt habe und wir haben ausprobiert, war sofort klar, mit dem Partner kann ich was anfangen. Also da kann man was ausbilden und das erreichen, was ich träume.
Ja, manchmal muss man ja die Partner jetzt gar nicht vergleichen. Da hast du auch vollkommen recht. Beide waren Weltklasse oder sind Weltklasse. Aber häufig ist es ja so, dass man einfach wie so einen Tapetenwechsel braucht, neue Inspirationen. Man ist manchmal festgefahren in den Strukturen. Und eure Vorbereitung jetzt von Sochi bis Pyeongchang 2018 lief ja auch mit Höhen und Tiefen. Und für Bruno war es auch mit dir eigentlich so die einzige Chance, zu Olympia zu kommen, nachdem er es 2014 knapp nicht geschafft hatte durch diverse Probleme, auch mit den Verbänden in Frankreich. Aber ihr wart dann in Pyeongchang. Mit welchen Erwartungen bist du oder seid ihr als Team reingegangen? Zählte für euch nur Gold oder was war eure Einstellung?
Also von vorne war so schwierig, also wie du schon erwähnt hast, ich habe von vorne ihm gesagt, du brauchst nicht denken, dass ich 5-mal Weltmeister bin. Ich bin eine Alona und wir sind ein neues Team. Vergiss, was ich geschafft habe. Du musst nur denken, was können wir zusammen schaffen. Und ich habe immer geglaubt an unser Team und deswegen durch Niederlagen, durch ganzen vielleicht diese, sage ich mal, jeden Tag Routine, haben wir uns trotzdem bis zu Ende geschafft, das durchzusetzen. Und wo wir bei Olympia waren, das Einzige, was ich da gedacht habe, ich glaube an das, was wir machen und ich glaube an uns als Team, dass wir das schaffen. Und für mich natürlich war nur Gold, was zählt. Aber ich bin gelassener an diese Spiele gegangen, weil ich schon diese Erfahrung hatte. Und ich habe versucht, aus meiner Erfahrung ihm das zu überreichen und sagen, okay, du musst nichts Besonderes machen, du musst das machen, was du jeden Tag gemacht hast. Und das Beste abliefern, was du halt im Training gemacht hast. Und dieser Glaube, ich glaube, das hat geholfen. Und diese Erfahrung und Gelassenheit, also Sicherheit. Ich war so sicher wie nie. Ich bin aufs Eis, ich dachte, ja, also ich habe das 100.000 Mal gemacht und entweder es passt oder es passt nicht. Es ist auch so ein Glück, wo du trainierst, natürlich Fleiß über Jahre, aber dann letztendlich Glück, ob du das in diesem Moment schaffst. Und die ganzen Wörter, die mir Trainer gesagt hat, genieße den Moment jetzt. Weil was war, was wird, kannst du nie wissen, was wird. Genieße jetzt diese Sekunde. Und so mit diesen weiseren Vorgaben bin ich reingegangen.
Ja, es hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab, ob an diesem einen Tag oder bei euch an den zwei Wettkampftagen, ob da alles zusammenpasst, Tagesform, ein bisschen Glück gehört immer dazu, da hast du vollkommen recht. Und das Glück blieb euch am ersten Tag ein bisschen aus im Kurzprogramm. Ihr seid nicht ganz perfekt durchgekommen. Bruno hat bei einem Sprung, wo du eine Dreifachdrehung gemacht hast, noch eine doppelte gemacht. Es gibt diverse Punktabzüge, ihr wart dann auf Platz 4 nach dem ersten Tag. Wie hast du dich damals gefühlt? Dachtest du, dein Traum ist jetzt schon zerplatzt oder hast du da immer noch an euch geglaubt?
Ich habe tatsächlich immer noch an uns geglaubt, weil für mich war das Kurzprogramm wichtig, aber doch nicht, weil letztendlich spielt das Kür eine Rolle. Natürlich, es war ein Schockmoment, den ich nicht ändern könnte. Und trotz allem, ich war positiv. Ich habe versucht, positiv zu denken und sagen, ja, es ist noch nicht entschieden. Also morgen habe ich noch eine Chance. Und vielleicht gerade diese Situation hat uns gerettet, weil ich weiß nicht, mit welchen Gedanken hätte er reingegangen ist, wenn er Kurzprogramm gewonnen hätte. Ja, dann würde er sagen, ja, habe ich schon alles geschafft. Und manchmal, wenn man Kurzprogramm gewinnt, geht man mehr gelassen, also mehr sicherer, aber doch passieren Fehler. Weißt du, also dieser Hunger, was er hatte, hat uns geholfen.
Der hat euch tatsächlich geholfen, weil ihr habt dann das Feld richtig schön von hinten aufgeräumt und es gibt unzählige Menschen, die auch Tränen in den Augen hatten bei eurer Kür, vor allem zu der Musik La Terre Vue du Ciel. Also wirklich emotional, ich kriege auch schon wieder Gänsehaut. Ich war vor Ort, ich habe es mitgesehen und ihr habt dann letztendlich auch das Olympiagold verdient gewonnen. Es war eine der emotionalste Moment von den Olympischen Spielen 2018. Wie oft schaust du dir diese Kür noch an und kriegst du auch Tränen dabei in den Augen?
Also nach der Olympischen Spiele, ich habe oft angeschaut, aber ich könnte nie bis zu Ende schauen, weil mir lief einfach Tränen. Und dann natürlich dieses Schicksal mit unserem anderen, also mit zweiten Trainer von Bruno, dass er im Dezember 2018 gestorben ist. Ich könnte diese Kür nicht anschauen. Ich glaube, eineinhalb Jahren habe ich gar nicht geschaut. Ich habe nur so ein paar Menschen, die mir geschrieben haben, oh, ich schaue immer noch die Kür. Und ich habe mich zurückgelegt und habe gesagt, ich kann nicht schauen. Also ich habe schon lange gebraucht, bis ich klar kam könnte mit dieser Situation, dass der Mensch, der uns auch dahin gebracht hat, nicht mehr da ist. Und das war halt sehr schwierig. Und jetzt, vor ein halbes Jahr, habe ich angefangen, wieder zu schauen und könnte wieder dieses Gefühl genießen. Ja, genießen und realisieren, oh mein Gott, wir haben wirklich das geschafft und das ist in der Geschichte gegangen. Und natürlich jedes Mal kriege ich auch so feuchte Augen und manchmal mehr, manchmal weniger nach Tagesform.
Nach Hormonspiegel bei einer
Hormonspiegel.
Frau.
Hormonspiegel, genau. Und ja, aber natürlich ist es halt, diese Gefühl vergisst man nicht und diese Lauf bleibt, ja.
Wenn wir nochmal in dieses Gefühl zurückgehen, der Moment, wo ihr wusstet, ihr habt Gold gewonnen und du hast so viele Jahre darauf hingearbeitet, das war dein großes Ziel, das war das Einzige, was du noch erreichen wolltest im Sport. Wie hat sich das dann für dich angefühlt? War das einfach so diese Vollendung deiner Person, deiner Karriere?
Ja, ich glaube, also ich habe am Anfang gar nicht geglaubt, dass ich das geschafft habe. Ich habe mir immer diese Geschichte vorgestellt, ja, wie visualisiert, wie wenn ich gewinne, was kommt bei mir. Und ich habe mir gedacht, also ich kann ja sowieso nicht wissen, wie das wird. Und in diesem Moment war mir so wie in Film, so Sequenzen, so Serien, ja, von ersten Schritte von meinem Wunsch, als ich 3 Jahre alt war, Schlittschuh zu kriegen zum Geburtstag, bis dieser Moment mit allen Steinen auf dem Weg, mit allen Hinterlässen, mit allem, was passiert bei mir im Leben und in meiner Familie, was mir meine Eltern gegeben haben, trotz Schwierigkeiten. Und also es war so wie Sequenzen in Film, wo ich sage, mein Gott, das ist ja, also ich habe mich voll wohl gefühlt, also voll, dass ich diesen Triumph geschafft habe. Also ich glaube, so wie Berg hochsteigen und dann stehst du auf die Spitze und glaubst nicht.
Das kann ich gut nachvollziehen. Das war bei mir genauso in Rio 2016. Ich dachte auch, okay, ja, jetzt bist du ganz oben angekommen. Aber was kommt danach, ist dann auch wieder die nächste Frage. Und du hast auch noch eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, noch weiterzumachen. Sicherlich einfach durch die Liebe zu diesem Sport. Und man kann ja nie genug davon bekommen. Aber du hast vor 2 Jahren dann eine kleine Tochter bekommen. Und auch danach mit Bruno habt ihr entschieden, dass die Karriere jetzt vorbei ist. Weil wenn, dann wäre es wahrscheinlich nur mit Bruno nochmal so gegangen. Und du bist ja jetzt als Jugendtrainerin unterwegs. Und da gibt es natürlich auch ein aktuelles Thema, das können wir nicht ganz auslassen, nämlich Kamila Valieva, 15 Jahre alt, positiv getestet jetzt gerade bei den Olympischen Spielen und ist unter diesem ganzen Druck zusammengebrochen. Also positiv auf Doping getestet, nicht auf Corona. Und es ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Man weiß überhaupt nicht, warum hat man sie überhaupt starten lassen. Sie hatte im Dezember schon das positive Testergebnis, angeblich durch Corona-Fälle in dem Labor sind die Auswertungen erst später passiert. Also es gibt so viele Theorien, warum, weshalb, wieso. Und danach ist sie auch in Tränen ausgebrochen. Sie hat dann das Kurzprogramm, hatte sie ja geführt, gewonnen, aber dann in der Kür hat sie viele Fehler eingebaut. Ihre Trainerin hat sie nicht getröstet, hat sondern direkt auf sie, ja, nicht eingedroschen, aber halt verbal hat sie dann total kritisiert und alles. Und du hast gestern bei Eurosport auch gesagt, dass du eine Altersgrenze forderst. Also ich war bei meinen ersten Olympischen Spielen 16, sie ist jetzt 15. Wo sollte für dich diese Altersgrenze sein und warum?
Also als erstes würde ich schon sagen, dass diese Drama im Eiskunstlauf, im Einzellauf, das hat schon viel ausgesagt und ich hoffe, das wird auch viel geändert, weil manche Trainer können nicht diese Grenze setzen. Also die haben keine Grenze und die können nicht über den Schatten springen. Und dann leiden die Kinder. Und ich glaube schon, dass mit 16, 17, 18 denkst du anders als vor 15, ja, also auch manche mit 15 im Kopf vielleicht nicht 15, ja, manche sind noch 11, 12 und das muss man auch ausrechnen und bedenken. Für mich das Wichtige ist, also ich war immer gegen ganzen Tabletten und ganzen Zeug. Es gibt eine gesunde Mischung, also es gibt, man kann gesund ernähren, gesund vorbereiten, zum Wettkampf und zum gleichen Ziel bringen. Und das muss man einstreben. Und was da alles gewesen, wissen wir ja nicht. Wir können nicht beurteilen, bevor das nicht komplett raus ist. Aber ich denke auch diese, wie man mit Kind umgeht. Und heutzutage, die Kinder sind sehr sensibel. Die sind nicht mehr so hart und man kann nicht so hart mit Kindern umgehen. Auch wenn ich jetzt überlege über meine Kindheit, viele Tränen waren nicht schön zu mir, ja. Und das hat mir irgendwo stark gemacht, aber auch geschadet. Meine Persönlichkeit haben die gedrückt. Und das darf nicht passieren. Ich sehe, also als Mama jetzt beobachte ich, dass das Kleinkind eine Persönlichkeit, schon wo er geboren wurde, hat eine Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit zu bringen und aus dieser Persönlichkeit was zu schaffen, das ist das Wichtigste. Nicht niederzumachen und immer diese, du musst, kann kein Kind, aber auch kein Erwachsener. Weil irgendwo, wir sind alle Menschen. Wir sind Menschen und keine Roboter. Selbst die Roboter gehen kaputt. Und das muss man einschätzen und auch das muss man mit professioneller Hilfe bearbeiten. Und ich glaube, dass man mit 18 kann selber dann entscheiden, okay, mache ich das? Also bin ich sehr mehr bewusst und ich bin trotzdem gut. Ich kann trotzdem, wenn ich mich richtig vorbereite, kann ich mit 18, 20 und also bei mir, wie man gesehen hat, habe ich mit 36 geschafft. Muss man nicht. Aber wenn man richtig sich vorbereitet und aufwärmt, Nachbereitung, gesundes Essen und mentales Vorbereiten. Also es gibt so viel Möglichkeit heutzutage, wo wir professionell arbeiten können und das, was zählt. Und man muss Kinder nicht kaputt von vorne machen und sagen, ja, du musst mit 15 schon Olympiasieger sein. Ja, es ist cool, wenn das gelingt und gesund gelingt und nicht nach 15 dein Leben ist vorbei.
Du selbst kennst es ja am besten, wie auch, sagen wir mal, ein Stück weit die Trainermentalität in russischsprachigen Ländern ist und du hast dich auch nie von deinem Weg hast abbringen lassen. Du hast ja dann auch irgendwann den Weg ein Stück weit nach Deutschland gesucht, hast hier einen tollen Partner gehabt. Mit Bruno bist du dann in Oberstdorf gewesen. Du plädierst auch auf eine bessere und neuere Trainerausbildung für die Zukunft. Ich kann dir da nur voll zustimmen, nicht nur im Eiskunstlauf, das ist so, selbst auch im Turnen könnten sehr, sehr viele Menschen da ja noch sich weiterbilden, weiterentwickeln. Und du hast eben auch schon angesprochen, ja, deine Tochter, die kriegt schon alles mit von klein auf. Aber du hast auch gesagt, momentan würdest du sie nicht zum Eiskunstlaufen schicken, jetzt zu irgendwelchen anderen Trainern. Und ich bin bei meinem Papa groß geworden, der hat mich trainiert. Könntest du dir vorstellen, deine Tochter selbst zu trainieren?
Ja, schon. Also ich glaube, jetzt nach dieser Situation, wo ich gesehen habe, könnte ich nicht jemand meine Tochter vertrauen, den ich nicht 100% kenne. Weil letztendlich der Trainer ist eine wichtigste Person, manchmal auch mehr als Mama und Papa. Und wenn ich als Mama das weiß und kann, warum nicht? Ja.
Wenn du die Trainer, die du gerade beschreibst, klar, den musst du auf der einen Seite vertrauen, aber du hast ja viel Skepsis jetzt bei der ganzen Geschichte. Was würdest du persönlich anders machen? Du trainierst auch mit aktuellen Talenten, mit dem Nachwuchs. Was probierst du mit den ganzen Erfahrungen, mit der ganzen aktuellen Situation, die du gerade kennst, was probierst du anders und besser zu machen?
Also ich versuche schon mit meiner Erfahrung zu spielen und sagen, okay, das war für mich nicht gut. Und ich versuche, das beizubringen, was gut ist, was mir gut getan hat. Alles, was negativ war, rauszulassen und was mir wehgetan hat, rauszulassen, weil das bringt letztendlich nichts. Und ich versuche, so beizubringen, wie ich das selber gewünscht hätte oder gewünscht habe, wo ich diese Möglichkeit nicht hatte. Und wir haben viele Ressourcen, wir haben alles da. Es ist nicht, dass wir kein Eishalle haben, wir haben nur einen Trainer, wir haben keine Psychologen, wir haben keine Mental, wir haben alles da. Und wir müssen nur von Besten nehmen und in einen Topf zu schmeißen. Es ist so wie eine tolle Suppe, ja, mit perfekten Zutaten. Und das muss man in jedem Kind beizubringen. Die Stärke rauszubringen, nicht die Schwäche. Und das ist das Wichtigste.
Und das ist wirklich ein wichtiger und allerbester Schlusssatz, den du hier bringen konntest, nämlich aus den Kindern, aus jedem die Stärken und nicht die Schwächen rauszuholen. Und ich wünsche mir natürlich für das Eiskunstlauf und für die Zukunft, dass es ganz viele Aljona Savchenkos da gibt auf dem Eis, die trainieren, die aber auch als Kinder genauso ehrgeizig und ambitioniert sind wie du. Und würde sagen, das war die letzte Folge von meinem Olympia-Podcast. Und Aljona, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir natürlich für die Zukunft alles, alles Gute.
Herzlichen Dank auch an dir, Fabi. Es war auch für mich eine neue Herausforderung, hier zu sein. Und ich habe mich riesig gefreut. Und ich wünsche dir auch viel Glück in deinem Weg und mit deinen Ansichten im Leben, was du da auch schaffen kannst und willst. Viel Glück und auch viel Glück an alle Athleten.
Ja, hoffen wir, dass ganz, ganz viele zugehört haben. Vielen Dank, Aljona. Und wir sind ja wie gute Musiker. Du hast ja auch gesagt, die Musik ist was Wichtiges. Also es gibt auch immer eine Zugabe bei uns. Und in dem Fall haben wir noch eine kleine Bonusfolge, die noch rauskommt, nämlich mit Anni Friesinger-Postma und Martin Schmidt. Die waren beide einzeln schon da. Aber wir haben da nochmal ein ganz spannendes Thema, gerade das Thema Nachwuchs, Bewegung, Kinder, wie man Kinder motiviert, diesen Weg zu gehen oder den Spaß am Sport zu haben, den wir auch alle gelebt und geliebt haben. Und in diesem Sinne wünsche ich allen jetzt noch einen schönen Tag. Viel Spaß mit der Bonusfolge und ich hoffe, wir hören uns auf dem Weg nach Paris 2024 alle ganz schnell wieder. Bis dann.
Hambüchen and Friends, der Olympia-Podcast von Eurosport. Jeden Tag eine neue Folge, überall dort, wo es Podcasts gibt.